Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sühne. Heute dürfen wir den ehemaligen Sicherheitsdirektor Dr. Elmar Marent bei uns begrüßen. Guten Tag, Herr Dr. Marent.
Schönen guten Tag.
Herr Dr. Marent, Sie haben 1965 die Polizeigrundausbildung begonnen und sind 1967 in den aktiven Dienst eingetreten. Insgesamt waren Sie 44 Jahre bei der Polizei. Warum wollten Sie unbedingt zur Polizei?
Naja, das hat ein bisschen mit der Historie was zu tun. Meine Familie ist fast Polizei geprägt. Mein Vater war bei der Stadtpolizei, mein Bruder war vor mir schon bei der Gendarmerie, mein Onkel war Postenkommandant in Lenzing. Und für mich war es also immer klar, ich wäre auch mal Polizist. Das ist ganz klar gewesen als junger Bursche.
Also da gibt es ein Polizeigen in Ihrer Familie in dem Fall.
Das muss sein, ja.
Jetzt haben Sie aber dann über den zweiten Bildungsweg, haben Sie Abendmatura gemacht, Jus studiert. Warum haben Sie den akademischen Weg dann gewählt? Wollten Sie nicht ewig auf der Straße als Polizist unterwegs sein?
Ja, ich bin ja relativ lang auf Streife und normaler Basisdienst bei der damals bei der Gendarmerie gewesen. Ich habe aber dann gesehen, ohne Matura und ohne akademische Ausbildung ist dann relativ die Karriere schnell zu Ende. Und ich bin jetzt eher jemand, der gerne gestaltet und mitmacht, wenn es um Entscheidungen geht. Und da habe ich gesehen, da muss ich was unternehmen. Und ich habe dann begonnen, die AMS, auf das Kreisen Arbeit der Mittelschule, 9 Semester, jeden Abend 6 bis 10 Uhr, das war ein harter Job, neben dem Dienst zu machen. Und dann wollte ich eigentlich Offizier werden. Und dann nach 2, 3 Jahren war keine Möglichkeit, die Offiziersakademie war dann ausgesetzt und habe angefangen zu studieren und dann gehe ich jetzt mache ich gerade fertig. Und habe dann das Jus-Studium gemacht, in 8 Semester relativ rasch abgewickelt und bin aber dann wieder zurückgewickelt in den Polizeidienst, der Sicherheitsdirektion und habe dann meine weitere Karriere dort begonnen.
Ihre Karriere hat dann nach dem Studium steil nach oben gezeigt. Sie waren ein Jahr in Innsbruck bei der Bundespolizeidirektion. 1977 sind Sie dann zur Sicherheitsdirektion nach Vorarlberg gewechselt als Leiter der Kripo. Es fallen in Ihre Zeit in Vorarlberg ja auch die Zuhälterkriege in den 70er Jahren. Was haben Sie da für Erinnerungen dran? War das eine Wildwestzeit?
Eigentlich ist es die Zeit, die Jahre auf der Einheitsseite und die Polizei ist interessant, weil viel passiert ist. Das ist ja nachher und vorher nie mehr gekommen. Das klingt jetzt paradox, aber mit vielen Morden, vielen Aktivitäten, mit vielen Schießereien. Aber auf der anderen Seite, als Polizist, wo man ja gewillt ist, möglichst viel aufzuklären, ist es so ein bisschen die negative Erinnerung, weil wir haben immer noch 7 oder 8 prostituierten Morde, die damals in diesen Jahren geschehen sind, die sind unaufgeklärt, die konnten wir nie aufklären. Also das ist ein Punkt, der tut mir jetzt heute eigentlich nach 10 Jahren Pension immer ein bisschen weh, dass es nicht gelungen ist. Aber es war natürlich hochinteressant für mich als junger Polizeijurist, hier die Szene in Vorarlberg gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft, gemeinsam mit den Leuten vor Ort zu minimieren. Das ist uns gelungen nach Jahren. Also die Staatsanwaltschaft hat ganz massiv mitgemacht mit hohen Strafanträgen beim Gericht. Aber es war Jahre, wie Sie richtig gesagt haben, wie West. Wir haben Schießereien aus dem fahrenden Auto und sich die Zuhälter gegenseitig liquidiert. Wir haben Sprengstoffattentate gehabt und ich erinnere mich an Campingplatz in Bregenz, wurde ein Wohnwagen gesprengt mit einem damals Zuhälter und einer 8-jährigen Verwandten von mir, beide tot. Das ist übrigens auch nie aufgeklärt worden. Also eine schwierige Zeit, polizeilich aber interessant.
Haben Sie Indizien, wer es gewesen sein könnte?
Ja, aber Indizien sind in dem Fall so dünn und so durchsichtig gewesen, dass sie für ein justizielles Verfahren nicht gereicht hätten. Und wir haben ja damals 2, 3 Zuhältergruppen in Vorarlberg gehabt, die sich gegenseitig bekriegt haben. Und ja, sie haben sich dann selber auch liquidiert gegenseitig. Also sie haben sich gegenseitig durch diese Bandenkriege gegenseitig liquidiert und durch die massiven Streifen und Einsätze, die vor allem im Unterland in Vorarlberg, Rheintal, entlang der Betonstraße in Bregenz und dann auch haben wir auch den Verdrängungseffekt geschafft und dann tatsächlich mit diesen hohen Strafen, wo wir dann die Zuhälterbusse herausnehmen konnten, haben wir es geschafft, dass diese Wild-West-Aktion in Vorarlberg zu Ende war. Wenn ich in Wien bei Besprechung war, bin ich immer gefragt, was tut es denn hier in Vorarlberg? Was läuft denn da? Das kennen Sie ja gar nicht in Wien, in den Großstädten. Ja, das ist drei Länder, Schweiz, Deutschland, Österreich. Dann würde ich hier Ausschlag geben für diese Aktivitäten. Das ist hier ein Problem.
In Wien gibt es ja Bordelle oder Laufhäuser etc. Im Vorarlberg gibt es immer wieder die Diskussion um Bordelle. Bei uns ist es ja so, dass sich viel auf Wohnungen etc., dass dort dem Gewerbe nachgegangen wird. Glauben Sie, dass das vielleicht einfacher gewesen oder dass sich die Situation nicht ergeben hätte, wenn es bei uns ein offizielles Bordell gegeben hätte?
Ja, das ist eine sehr politische Frage, die immer wieder hin und her gespielt worden ist. Als Polizist habe ich immer gesagt, wenn wir Bordelle hätten, hätten wir den Straßenstrich trotzdem. Damit kannst du den Straßenstrich in den drei Ländern weg, wo wir sind, kannst du nicht wegbringen. Also wir hätten dann beides gehabt. Wir hätten ein Bordell gehabt und wenn es gut geführt ist, ist es sicher kein Problem. Aber es ist eine politische Entscheidung, dass der Bürgermeister sagt, ja, ich will ein Bordell, wir haben ja ein paar Versuche gehabt in Vorarlberg, ich lasse es zu oder ich lasse es nicht zu, aber den Straßenstrich in der damaligen Szene hätte man sicher nicht wegbekommen. Und jetzt aber, das ist ja auch bekannt, jetzt ist natürlich die Geschichte im Privatbereich. Es gibt natürlich auch Prostitution, es hat es immer gegeben, schon von 2000 Jahren, das hat es gegeben. Und jetzt ist aber für die Öffentlichkeit eigentlich
Sie haben gesagt, die Zuhälter haben sich gegenseitig liquidiert, Sprengstoffattentate und so weiter. Haben Sie im Dienst selber auch brenzlige Situationen erlebt?
Na gut, ich bin ja nicht unmittelbar der Mann in der Front gewesen.
Aber als Sie noch auf Streife waren etc.?
Naja, das hat immer, ja, es hat zum Beispiel etwas, wenn ich mich jetzt erinnere, gegeben, ich bin ja im zweiten Stock im neuen Haus gewesen. Eines Morgens komme ich ins Büro und da waren zwei Einschüsse in meinem Fenster. Also da hat jemand offensichtlich, der mir nicht sehr positiv gestimmt war, heraufgeschossen. Haben wir auch nie erfahren, wer das war. Aber sonst an und für sich habe ich Glück gehabt, ich habe nie vor der Waffe Gebrauch machen müssen und ich bin auch nie unmittelbar so bedroht.
Jetzt derzeit sucht ja die Polizei händeringend nach Personal. Jetzt wurden sogar schon die Zugangskriterien nach unten geschraubt. Finden Sie das einen richtigen Weg oder sollten nicht nur die Besten der Besten zur Polizei?
Naja, das ist zweischneidig. Ich habe immer gesagt, die Polizei ist ein Abbild der Gesellschaft. Und die letzten 20 Jahre hat man versucht, möglichst viel der Besten zu bekommen. Das Problem war, sind dann fast oder sehr viele Maturanten in den Polizeidienst gekommen. Das ist eine gute Entscheidung. Es muss eine Durchmischung sein, da soll genauso ein Handwerker da sein, es soll ein Tischler, ein ehemaliger Tischler, ein Gesell sein. Es heißt ja nicht, dass wenn jemand Maturant ist, dass er ein anderer Polizist sein wird. Das ist nicht ausgeschlossen, aber auch nicht keine Bank, dass es wird. Ich glaube, dass die Reduzierung der Aufnahmekriterien kein schlechter Weg ist. Wir bekommen Leute rein, die vielleicht durch die hohe Hürde der Aufnahme sonst nicht durchgekommen werden und jetzt kommen sie hinein. Und die Praxis wird dann beweisen, ob sie dann im Polizeiberuf talentiert sind und gut sind und so bewerben.
Zurück zu Ihnen. 1990 sind Sie Sicherheitsdirektor geworden für Vorarlberg. Was waren denn zurückblickend Ihre Highlights oder Negativhöhepunkte? Sie haben sich ja oder mussten sich ja auch da immer zwischen Politik, Ihren Exekutivkollegen und auch der Gesellschaft bewegen.
Ja. Die Stelle der Sicherheitsdirektion als solche, die gibt es ja jetzt nicht mehr, die wurde ja mit dem uniformierten Korps zusammengeschweißt. Die Landespolizeidirektion war immer keine politische Position, aber es war ein Zwischending zwischen meinem Chef, das ist der Minister in Wien, und dem Landeshauptmann, das ist der Mann hier im Land, der natürlich in der Öffentlichkeit auch für Sicherheit sorgt. Und das bräuchte oder brauchte natürlich schon ein gewisses. Ja, ich sage nicht politisch, das ist diplomatisch geschickt, um das zusammenzubringen. Ich denke nur an die Zeit, wo wir Grenzblockaden hier gehabt haben, aufgrund von wirtschaftlichen Problemen zur Schweiz. Minister gesagt, auflösen an der Grenze. Die Landesregierung hat gesagt, schauen wir uns das an. Und da musste der Sicherheitsrektor, der ja verantwortlich dafür war, musste hier einen vernünftigen Weg schaffen. Ja, ich glaube, es ist nicht schlecht gelungen. Ich glaube, ich habe da schon halbwegs eine vernünftige Richtung gehabt und ich habe auch mit den Verantwortlichen im Land, vor allem mit dem zuständigen Landesrat, Erich Schwarzwälder, ein langjähriger Wegbegleiter, immer sehr eng kooperiert und das ist recht gut gegangen. Ja, sonst glaube ich, dass die Sicherheitsdirektion als solche eine wichtige Stelle war. Es ist ja gegründet worden 1934 in einer Zeit, die ja nicht sehr demokratiefreundlich war. Und das hat man uns ja immer wieder vorgeworfen. Das kommt ja aus einer Zeit, wo die Demokratie in Österreich nicht da war. Dort hat man den Ländern ja die Polizeigewalt entzogen, den Sicherheitsrecht eingesetzt. Aber das hat sich natürlich dort relativiert. Ich glaube, das ist kein Thema.
Was waren Ihre persönlichen Highlights in Ihrer Zeit als Sicherheitsdirektor?
Da gibt es natürlich viele, da müssen wir jetzt lange miteinander reden. Aber ganz wichtig war für mich einfach die Öffnung der Polizeiarbeit gegenüber den benachbarten Staaten, also Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, im weitesten Sinne auch Italien. Das war ja früher ein Ding der Unmöglichkeit. Jeder Schritt einer Polizeieinheit nach Linda hinüber musste über Interpol Wien geklärt werden oder diplomatischen Weg eingeleitet werden. Und dann Ende der 90er Jahre hat sich dann der Beitritt zur EU ergeben. Wir haben Polizeikooperationsverträge mit Deutschland und Schweiz, Liechtenstein geschaffen. Wir konnten direkt mit den Kollegen drüben, was ja sinnvoll war, Kontakt aufnehmen, Erkenntnisse austauschen. Das haben wir früher schon auch gemacht, aber im Laufe. Das war alles illegal. Aber wenn man hier in Vorarlberg als Polizeibehörde tätig ist, kannst du nicht abschotten wie bei einem eisernen Vorhang. Das war also alles im Graufeld und dann Ende der 90er Jahre ist es aufgegangen. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, in der Entwicklung der Polizeikooperationsverträge mit Deutschland und Schweiz maßgeblich mitzuarbeiten. Das war ein Highlight, das muss ich so sagen. Das war einfach eine tolle Sache, dass man jetzt ganz offen nach München oder nach St. Gallen oder nach Zürich gehen kann und sagt, wir haben da einen ungeklärten Fall, wie gehen wir weiter, können Sie uns helfen, habt ihr Erkenntnisse. Das war wichtig. Und natürlich dann auch später, einige Jahre später, Schengen, der Abbau der Grenzen. Riesenaufregung, die Bayern haben gesagt, die Sicherheit in Österreich, wir können die nie bringen, Bayern wird überflutet von Kriminellen aus Österreich. Und wir haben dann Schengen relativ gut umgesetzt, die Grenzen frei gemacht und heutzutage, naja, fast wieder will man Grenzkontrollen einsetzen, aber das ist natürlich ein unheimlicher Schritt in die Freiheit des Bürgers, dass man gehen kann, ohne dass man jetzt mal ein Passwort zeigen muss und dass man sagen muss, dass man kontrolliert wird. Das war auch als rein vom organisatorischen Highlight. Ja, es gibt noch viele Sachen, die miteinander.
Wie war das mit Prince Charles und Lady Di? Da gab es auch.
Ja, das war auch ein bisschen Highlight. Ich bin als Junger, damals als Jung, da war ich ein junger Leiter der Krypto und da haben wir einen Auftrag bekommen. Und Prinz Charles und die Lady Di, die Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn sie, die haben wir muss man wegrechnen. Wir haben gewohnt im Schloss Friedman Vaduz und sind aber jeden Tag zum Skifahren auf St. Anton und zu uns nach Fürst und Lech gekommen. Und wir haben den Auftrag bekommen, die Sicherheitsvorkehrungen zu planen. Und ich bin damals ein junger und sportlich gewesen, auch als Skifahrer, ich bin ein recht passabler Skifahrer, da habe ich mich natürlich selbst operativ auch eingeschaltet. Und das fand ich schon sehr interessant. Abgesehen vom polizeilichen Referendum, dieser Medienwirbel, der da passiert ist, wenn die zwei am Arlberg aufgebaut sind. Ich erinnere mich nur an einen Fall. Sie wollten ja unbemerkt immer zu uns kommen. Und eines Tages sind sie, weil halt immer die Medien mit 5, 6, 7, 8 Autos hinterher waren, sind sie verkleidet in einem Malerauto vom Schloss Vaduz weggefahren, hinauf am Arlberg. Das ist aber keine zwei Stunden gewesen, da waren die ganzen Medien, nicht die Vorarlberger, aber die Europamedien, die da waren, haben sie wieder verfolgt. Es war immer ein Klüngel dahinter. Es waren immer 20, 30 Fotografen und Reporter. Vom Sicherheitspolizeilichen war das kein großes Thema.
Die berühmte Yellow Press.
Yellow Press, ja, da gibt es natürlich ein paar Polizisten.
Sie waren ja auch dann 6 Monate Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit in Österreich. Hätte es Sie nicht gereizt, den Job länger zu machen? Ich kann mich erinnern, der damalige Chefredakteur der Vorarlberger Nachrichten, der Kurt Horwitz, hat das ja mal als Ferialjob bezeichnet, den Sie da übernehmen.
Ja, der Punkt war der. Ich habe ja im Jahre 1900, zehn Jahre vorher habe ich mich beworben für den Generaldirektor in Wien, weil ich mir gedacht habe, das war jetzt so eine Karrierestufe und bin dort siegreicher Zweiter geworden und habe das abgehakt. Das war dann gerechtigt, ich habe es probiert und dann kam 2008 plötzlich der Anruf vom Minister, das war dann Platter, dann tut mir die Hand Neuwahlen standen auch zuvor, der Generaldirektor, der jetzt noch ist, der wird bald in Ruhestand gehen und es gab auch sonst Irritationen im Hause. Könntest du dir vorstellen, nach Wien zu kommen? Ich habe gesagt, ja, natürlich kommt das. Das ist eine tolle Geschichte, das ist ja spannend für mich und habe das auch gern gemacht. Nur als die Frage der Verlängerung, ich war schon 61, als die Frage der Verlängerung kam, habe ich mir das dann genau angeschaut, was auf mich zukäme. Und da habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht länger machen. Ich habe in der Zeit, das halbe Jahr, bin ich am Montag in der Früh nach Wien geflogen und am Freitag zurück, wenn nichts Besonderes war. Wenn ich mich für die nächsten 4 Jahre verpflichtet hätte, hätte ich wohnen länger müssen. Ich habe Familie da. Und das habe ich abgewogen und habe gesagt, das mache ich nicht mehr.
Mhm. Jetzt mussten Sie sich auf dem Wiener Parkett bewegen, dem man ja nachsagt, dass es etwas rutschig ist. Läuft es in Wien wirklich so anders? Weil Sie haben gesagt, hier zum Beispiel in Vorarlberg waren die Wege relativ kurz, auch ins Landhaus zum Erich Schwärzler oder zum Landeshauptmann.
Zum einen glaube ich, man sagt immer, wir Vorarlberger haben es schwer in Wien. Das hat mich nicht so empfunden. Ich bin sehr mit offenen Armen und offenen Türen empfangen worden. Ich habe überall. Ich bin ja im Innenministerium im 4. Stock mit Blick Richtung Bundeskanzleramt und bin über zum Bundespräsident, habe ich mein wunderschönes großes Büro gehabt und habe auch Kontakte zu Präsidialabteilungen drüben und drüben und zum Bundeskanzler gehabt und zum Innenminister. Mhm. Also ich habe das jetzt empfunden. Das gut empfunden. Natürlich sind die politischen Vorgaben und Zwänge anders als wir im Land. Da gab es manchmal Sachen, wo man sagt, ja, das wäre sinnvoll, wenn man es macht. Aber das bringen wir halt politisch mit durch. Das muss man zu tun müssen.
Mhm. Jetzt sind in Wien die Ministerien nur einen Steinwurf entfernt, ins Bundeskanzleramt. Wie schätzen Sie denn das aktuell ein? Es hat sehr viel Kritik gegeben, weil zum Beispiel die FPÖ das Verteidigungsministerium und das Innenministerium inne hat. Ist es gut, dass es eine Partei in einer Hand hat, unabhängig davon, welche Partei das ist, oder sollte man das eigentlich trennen?
Ja, wir haben das 64, 68 war eine Regierung, oder? Der ÖVP haben wir es ja auch gehabt. Davor und danach nicht mehr. Mhm. Also ich bin ein Vertreter, dass es gedreht ist, dass es also nicht in einer Hand ist.
Mhm. Fühlen Sie sich noch sicher in Österreich, vor dem Fallwerk?
Ja.
Und weil Sie vorher gesagt haben, als Sicherheitsdirektor mussten Sie mit dem Innenminister zusammenarbeiten. Hätten Sie sich eine Zusammenarbeit mit dem Herbert Kickl vorstellen können? Oder sind Sie froh, dass Sie das nicht mehr machen müssen?
Kann ich nicht beurteilen. Ich kenne die Medien, die Meldungen über Kickl und Innenministerium Zeit aus den Medien. Ich mische mich absolut nicht mehr ein. Ich lese das nur. Und ja, es wäre sicher eine Herausforderung. Mhm. Aber ich hab gerade in der Vorbereitung zu meinem heutigen Gespräch mit Ihnen, habe ich in meiner Zeit 15 Innenminister über mich ergehen lassen müssen. Alle Schattierungen außer Freiheitlich. Mhm. Der österreichische Beamte ist loyal und darum verstehe ich es nicht ganz, wenn ein Minister kommt und meint, er muss umfärben, weil der Beamte als solcher ist grundsätzlich loyal. Jetzt ist der Minister da, das ist der Chef, das ist zur Kenntnis zu nehmen.
Es dreht sich ja politisch sehr viel um Sicherheit, Asyl, Migration, das sind so die zentralen Themen. Glauben Sie, wird da viel hochgebauscht oder brauchen wir wirklich einen Grenzschutz und mehr Polizisten auf der Straße und so weiter? Vor allem auch, dass das objektive Sicherheitsgefühl der Menschen besser wird oder besser ist?
Das objektive und das subjektive Sicherheitsgefühl war immer Thema, schon zu meiner Zeit als Sicherheitsrechter. Man merkt, es geht Kriminalität zurück, wir haben weniger Einbrüche und trotzdem wird in den Medien kolportiert, es wird viel schlechter. Also da muss man immer sehr vorsichtig umgehen. Grundsätzlich glaube ich, dass wir eine sehr gute Situation haben im Land. Ich glaube auch nicht, dass ich persönlich, das ist meine private Meinung, ich glaube auch nicht, dass wir mit Grenzkontrollen allein die Sache lösen, wie man ja sieht. Europaweit kann Österreich das alleine lösen. Das muss nur im Konzert mit den europäischen Staaten laufen. Und ein ehemaliger Mitarbeiter von mir im Innenministerium, der Dr. Körner, der ist der Vizepräsident von der Grenzschutzeinheit ist für Europa. Ich habe kürzlich gesagt, ja, wir fahren mit 15.000 Mann hinaus an die Grenzen, speziell Italien, Spanien. Ich glaube, das ist der Weg. Wir müssen schauen, dass wir die Einreise kanalisieren, dass der hereinkommt, den wir wollen, oder der Asylgründe hat. Mhm. Aber in Österreich oder wie in Ungarn eine Grenzzone aufzubauen, das scheint mir ein bisschen kurzsichtig zu sein.
Kommen wir zurück zu Ihnen. Nach Ihrer Zeit als Generaldirektor haben Sie einen Ruhestand angetreten. Wie war denn das zu Hause? War da unter dem Stichwort Papa Ante Portas?
Ich bin ja selber in Pension gegangen, das war immer mein Weg. Ich habe gesagt, ich bin nicht 65 hier und geschickt werden, sondern ich bin 63 gegangen. Habe mich aber ein Jahr vorher damit befasst. Ich war mit einem guten Freund Coaching gemacht, wie gehen wir damit um. Und der Übergang in die Pension ist relativ gut gegangen. Ich bin natürlich unmittelbar danach im Jahr 2009 und 2010 für 3 Jahre in einem UNO-Projekt, EU-Projekt im Balkan tätig gewesen. hochinteressant. Ich durfte mit einem deutschen Kollegen alle Balkanstaaten von Serbien bis runter bis Albanien bereisen und eine Evaluierung machen, wie die Polizei- und Justizsituation dort ist. Und wir haben am Gericht dann die EU dann gemacht. Also da war ich 3 Jahre beschäftigt, da war ich praktisch eh nicht so richtig in Ruhestand, sagt meine Frau immer. Mhm. Und danach habe ich mich ein wenig im Sozialbereich stark gemacht und habe in meinem Tal, wo ich lebe, also im Leibwand, im Sozialbereich engagiert und ich muss sagen, mir geht nichts ab. Das ist eine tolle Aufgabe, das ist ganz was anderes. Mhm. Und, ja.
Sie sind ja im Rotary Club engagiert, Seniorenbörse Laiblachtal. Dann haben Sie 4 Jahre lang als Lesepart in der Volksschule Hörbrands waren Sie aktiv. Wie war denn die Zeit in der Volksschule vor allem für Sie als Lesepate?
Ja, das war ich kann jedem Senior, der in die Pension geht, nur empfehlen oder Seniorin. Mhm. Männer gehen ja wenig. Es ist also eine Win-Win-Situation für alle. Natürlich für die Kinder, für die Lehrer, die froh sind, dass einmal jemand anderer kommt. Und für dich selber als Senior auch, dass du einfach mit der Jugend in Kontakt bist. Also ich genieße das. Ich habe es aber gar überreden lassen. Ich war vorgestern an meinem ersten Schultag wieder in einer Klasse, ich werde dieses Jahr auch nochmal machen. Das ist einfach, das ist bereichernd. Mhm.
Jetzt, Sie haben einen kleinen Enkel, der Noel, und Sie spielen ja nicht nur Golf, sind ja passionierter Biker. Wann darf der Noel mal mitfahren auf dem Bike?
Naja, das wird ein bisschen mehr in der Weile, aber ich habe ihn schon mal hinaufgesetzt auf dem Motorrad, dass er ein bisschen das Feeling des Motorrads bekommt. Ich bin ja noch Motorradfahrer, ich fahre ja gern noch Motorrad. Ich sage zwar jetzt ja, ich bin ja 71, jetzt wird er langsam aufhören, aber ich habe das Gefühl, so geht es wirklich, das Gefühl, ich bin noch nie so sicher auf dem Motorrad gesessen wie heuer. Und solange ich das Gefühl so habe, werde ich nur 1, 2, 3, 4 Jahre fahren.
Mhm. Sind Sie auch mal zu schnell unterwegs oder haben Sie das immer im Auge?
In der Regel bin ich nicht zu schnell unterwegs, aber ich fahre ja jedes Jahr mit meinen Schwägern und mit so 4 oder 5 Leuten, machen wir unsere Dolomitenfahrt. Und da ist mir leider Gottes vor 2 Jahren mal passiert, nach einer Bahnstraße fahren wir herunter in eine lange Gerade und da muss ja Radar gewählt gewesen sein. Und wenn du dich da runterfährst und fährst vielleicht 120 fast, was ja auch ist dort, oder 100, und du bringst ja nicht gleich ab und klar, da geht es zu Beginn und da bin ich schon mit statt 16 mit 80 mal hineingefahren. Das war eine teure Strafe, wurde bezahlt, aber es war dann wieder Impuls für mich, besonders aufzupassen, weil Motorrad ist gefährlich, dass man das ist mein Auto, das passiert zwar eigentlich nicht, aber Motorrad muss man schon aufpassen.
Mhm. Wenn man sie im Vorarlberg aufhält, wenn man sie in eine Polizeikontrolle kommt, kennt man sie dann
auch. Nein, da kriegen wir nicht mehr die Jungen.
Keiner. Also
recht so.
Ja. Jetzt sind Sie seit 1969 verheiratet, wenn ich richtig informiert bin. Haben eine erfolgreiche berufliche Karriere hinter sich. Das hört sich alles nach Bilderbuch an. Gibt es etwas, das Sie rückblickend heute vielleicht anders machen würden?
Es gab natürlich Hoch und Tiefs wie in jedem Leben, ist ganz klar. Das Problem, im Alter wird man ja gelassener, man verdrängt dann eher die negativen Geschichten. Also die hat man dann immer so, man hat dann von der Vergangenheit eher die positiven. Ich würde ja alles wieder machen, ich würde den Beruf so wieder machen. Ich würde auch meine Frau wieder heiraten, wir haben ja fast jetzt 50 Jahre sind wir verheiratet, ich habe eine Hochzeit, wir haben ein schönes Haus gebaut, im Prinzip passt es, ich bin relativ gesund im Alter entsprechend, das ist ja auch ein wichtiger Faktor, ob das geht noch weiter so, ich glaube, ich würde nicht viel ändern.
Mhm. Und abschließend noch, jetzt haben Sie sehr viel erlebt in Ihrem Leben, wie könnte denn der Buchtitel Ihrer Memoiren heißen?
Das ist natürlich jetzt, der darf nicht so sein. Da müsste man reden, darüber Gedanken machen. Ich weiß nicht.
Haben Sie sich schon mal überlegt, Memoiren zu schreiben?
Nein, ich sage gelegentlich, ich habe ein Faible gehabt, das hat meine Sekretärin gemacht, zu aktiven Zeiten habe ich alle wichtigen Medienberichte, alle Fotos, alle internen wichtigen, also nicht polizeilich intern, sondern was dort gelaufen ist, habe ich mir sammeln lassen, das sind so eine Reihe von Ordnern. Und da schaue ich gelegentlich, wenn ich mal demütig werden sollte, hinein, weil es ja interessant ist. Aber schreiben, das ist auch nicht meines.
Dann wünschen wir Ihnen noch viele schöne Stunden mit der Familie auf dem Bike und bedanken uns recht herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch. War interessant, wieder mal bei euch zu sein.